Römer Kapitel 7. Und das möchte ich euch bitten, mit mir aufzuschlagen. Römer Kapitel 7. Die ganze Diskussion ist die, beschreibt Römer 7 einen Gläubigen oder Ungläubigen? Oder nochmal enger, beschreibt Römer 7 oder schreibt im Römer 7 Paulus von sich selbst oder nicht von sich selbst? Ich möchte euch den Text lesen, damit ihr im Ohr und im Herzen habt den Text, über den ich jetzt mit euch heute nachdenken möchte, zumindest zu einem Teil. Römer Kapitel 7, ab Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderes zu werden, des aus den Toten auferweckt, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstaben. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt und unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Das ist dieses Kapitel. Ich bin mir sicher, es ist euch bekannt, dieses Kapitel. Und die Frage, von wem redet hier Paulus? Und was ist die Botschaft von diesem Kapitel? Liebe Geschwister, zuerst mal. Unser Glaube darf nicht von unserer Erfahrung abhängig sein. Das heißt, nicht wenige oder ich denke sehr viele, ich will es so rum sagen, sie finden sich in diesem Abschnitt wieder und sagen, ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Die sagen, das ist, was in meinem Leben stattfindet, das ist, was ich kenne. Ich will als Gute tun, aber das kriege ich nicht hin. Also, das ist doch, das finde ich. Das ist mein Leben, das ist ich als Christ, ich als Gläubiger, davon redet Paulus. Und da beziehen sich viele Prediger und darauf und sagen, oh, guck mal, wir leben einfach in einer gefallenen Welt und solange wir in dieser Welt so leben, dann haben wir an diesem Kampf, so wie in Römer 7 steht. Und einer meiner Lieblingsprediger, der sagt auch immer, ich lebe in Römer 7, du auch, das ist sein Standard. Und wenn er das sagt, ich liebe ihn wirklich, ich sage, ich nicht, da widerspreche ich ihm. Ich Wurm, dem großen Gelehrten, ich lebe nicht in Römer 7 und ich möchte euch zeigen, hoffentlich ihr auch nicht. Denn wenn man in Römer 7 lebt, ist Heiligung nicht möglich. Denn das Bild, was hier gezeichnet wird, ist, ich möchte es, aber ich kriege es nicht hin. Ich elender Mensch, ich kriege es nicht hin. Warum? Ich bin verkauft. Hier ist jemand, der beschrieben wird, und das ist, glaube ich, auch ein zweiter Knackpunkt oder eine zweite Problematik. Und auf die möchte ich eingehen, weil dieser liebe Bruder mir das in der Mail geschrieben hat. Hier ist ein Mensch, der eigentlich von seinem Verstand her, von seinem Sinn, von seinem Denken, merkt, dass das Gesetz gut ist. Er findet die Maßstäbe Gottes gut. Und von seinem inneren Menschen ist eigentlich überzeugt, ich möchte so leben, ich möchte das in meinem Leben als Maßstab haben. Ich würde gerne die Gebote halten. Von Jugend auf würde ich sie gerne halten. Nicht, er sagt nicht, das ist blöd, er sagt nicht, das mag ich nicht, sondern er würde es gern. Aber er merkt, je mehr er eigentlich es möchte, umso unmöglich scheint es ihm. Er vom Verstandesmäßig bejaht er das und würde das gern tun, aber in seinem Leben merkt er kann es nicht umsetzen. Ihm fehlt die Kraft dafür. Ihm fehlt die Kraft dafür. Und jetzt kommt der Gedanke, welcher Ungläubige hat wohlgefallen oder welcher Ungläubige sagt, ich möchte nach dem Gesetz leben, richtig? Und das ist die Argumentation. Und ich sage das jetzt so, mein lieber Bruder, der hat bestimmt... Wird es mir verzeihen oder wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich das jetzt als Beispiel nehme? Er sagt, Willi, es gab eine Zeit, da habe ich überhaupt nicht nach dem Gesetz gefragt. Da wollte ich nicht danach leben. Da hat das mich nicht geschert. Aber hier beschreibt doch einer, der will doch nach dem Gesetz leben. Ein Ungläubiger will doch nicht nach dem Gesetz leben. Wie kann das ein Ungläubiger sein, wenn er hier nach dem Gesetz leben will? Das sind die Problematik und die Spannungen. Und ich möchte noch einmal sagen, liebe Geschwister, Erfahrung darf niemals als Maßstab der Wahrheit dienen. Ob du es erlebst in deinem Leben oder nicht erlebst, ist noch keine Argumentation, ob es wahr ist oder nicht. Und wisst ihr, wie viel wir sagen, oh, ich glaube es nicht, weil ich es nicht erlebe oder weil ich es anders erlebe, kann es nicht sein. Und dann ist unser Erlebnis, unsere Erfahrung der Maßstab für die Wahrheit. Darf ich euch eine Frage von Beginn schon mal stellen, Herausforderung? Glaubst du mit mir, dass du mit Christus der Sünde gestorben bist? Wer glaubt das? Gibt es Sünde in deinem Leben? Wer hat Sünde in seinem Leben? Jetzt müssen alle Hände spätestens hochgehen. Ja, wie kann das sein? Dein Glaube sagt, ich bin im Christus gestorben der Sünde, richtig? Guck mal deine Erfahrung in deinem Leben. Und wie oft sündigen wir? Dann stimmt dies nicht. Dann ist es nicht wahr. Wenn ja meine Erfahrung widerspricht der biblischen Wahrheit, oder? Denn ich bin ja anscheinend der Sünde gestorben. Aber trotzdem finde ich in meinen Gliedern finde ich Sünde. Also ich sündige. So, nur mein Erleben und meine Gegenwart oder meine Wahrnehmung und mein Kampf, der entscheidet nicht, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern die Wahrheit ist hier. Das ist entscheidend, was das Wort Gottes sagt, das ist entscheidend. Was machen wir, wenn wir so eine schwierige Stelle haben, um sagen zu können, auch wirklich, Ich habe mich hingesetzt und habe ihm gebetet und gesagt, Herr, ich will nicht dein Rehm widerstehen. Ich möchte nicht eine Auslegung geben, die vielleicht nicht deine ist. Und wenn dann einige da mir schreiben, bewusst, die haben es auf dem Herzen, mir zu sagen, ich muss, da bin ich falsch, dann gehe ich ins Gebet, gehe in die Schrift und dann prüfe ich von der Schrift. Und wisst ihr, was ich mache? Ich lege den Text im Kontext der Bibel aus, ich lege den Text im Kontext des Römerbriefs aus. Das heißt, ich muss einordnen, was bedeutet die Aussage? Denn was ich nicht will, das tue ich, und was ich tue, das tun will, das tue ich nicht. Wo steht sie? Warum steht sie da? In welchem Zusammenhang steht das da? Und ich muss euch da einfach, weil ihr heute dabei seid, ihr müsst halt da tragen, gell? Ich nehme euch da einfach in den Kontext kurz hinein des Römerbriefs, gehe mit euch durch und zeige euch das absolut herrliche Kapitel von Römer 7. Und ich hoffe so sehr, dass du dann sagen kannst, oh Gott sei Dank bin ich nicht in Römer 7. Und wenn du merkst, oh Mann, aber ich bin in Römer 7, dass du dann sagen kannst, oh Herr, hol mich raus aus Römer 7. Denn da und da gibt es Hoffnung. Ich möchte einen ganz kurzen Durchgang durch den Römerbrief machen, wirklich sehr kurz. Römer Kapitel 1. Ich gebe euch 1, 2, 3 Stellen, an denen wir sozusagen den Gedankengang des Römerbriefs nachverfolgen können. Die berühmten 2 Verse, die nicht wenig beigetragen haben zum Glauben vieler, vieler Kinder Gottes, unter anderem der großen Männer, die uns als Vorbilder dienen. Ich möchte euch vorlesen, Römer 1, 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die beste Zusammenfassung des Römerbriefs und das ist die kompakteste, herrliche Zusammenfassung. Es gibt noch ein paar richtig gute, aber gehört zu den richtig guten, wo das Evangelium zusammengefasst wird. Aber Paulus beginnt, und das ist jetzt wichtig, Paulus beginnt und sagt, das Evangelium ist was? Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Das heißt, es ist wirksam. Wie zeigt sich eine Kraft? Ist eine Kraft theoretisch? Eine Kraft ist erlebbar, die ist wirksam. Gottes Evangelium ist eine Kraft. Das heißt, das Evangelium Gottes wird in deinem Leben einen Unterschied machen. Es wird dir zu einer Kraft werden. Zu welcher Kraft? Dazu kommen wir gleich. Aber es ist erstmal mal, das halten wir fest, es ist eine Kraft, die wird dich befähigen. Das Evangelium hat die Kraft, dich zu einem Leben zu befähigen, das Gott verherrlicht. Wie aber bekommt man diese Kraft? Was ist der Zugang zu dieser Kraft? Aus Glauben. Und das ist so entscheidend. Aus Glauben. Darf ich euch Folgendes sagen. Gott hat dem Volk Israel, 4. Buch Mose, 3. Buch Mose, 2. Buch Mose, wir sind da in diesem, das verheißene Land verheißen, richtig? Er hat gesagt, es gehört euch und ihr kommt da hinein. Warum gingen sie da nicht hinein? Weil es ihnen nicht gehörte? Weil sie nicht geglaubt haben. Und was hat sie dazu gehindert, nicht zu glauben? Warum sind sie da nicht hineingegangen? Sie haben sich da umgeschaut und gesagt, das geht nicht. Die Feinde sind zu groß, die Städte zu viele, die Mauern zu dick. Wir können sie nicht einnehmen. Das kriegen wir nicht hin. Und sind 40 Jahre der Demütigung und Erläuterung durch die Wüste rumgestapft. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott ihnen das gegeben hat, es ihnen verheißen hat und in der Lage ist und fähig ist, sie hineinzubringen und ihnen dieses Verheißen dann zu geben. Richtig? Wisst ihr, wie viele Christen, oder dass wir in ähnlicher Weise so leben? Gott verheißt uns das Evangelium als eine Kraft. Den Sieg über die Sünde. Den Sieg über die Herrschaft des Gesetzes und den Sieg über das Fleisch. Und wir sagen, nicht möglich, unmöglich, die Feinde sind zu groß, die Sünde ist zu mächtig, der Teufel ist zu stark, mein Fleisch ist zu schwach, wir kriegen es nicht hin, die sind viel größer, ich bin viel kleiner, guck uns an. Wir leben das, was das Volk Gottes genau das getan hat, wofür Gott sie züchtigte. Warum? Wir leben da nicht im Glauben, dass das Evangelium Gottes Kraft ist, dass es fähig ist, dir das zu geben, was er verheißt. Warum? Weil wir gucken auf uns, auf unsere Realität, auf dieses Leben und sagen, nicht möglich, das geht, das kann gar nicht sein. Und ich sage, das ist Unglaube, das verherrlicht Gott nicht. Der Gerechte wird aus Glauben zu Glauben leben. Man kann es andersrum sagen. Oder nicht andersrum, sondern der Gerechte wird aus Glauben durch Glauben leben. Das heißt, er beginnt im Glauben und wie geht es weiter? Und er lebt durch den Glauben. Er muss jedes Mal, das immer im Glauben, die Verheißungen festhalten. Er lebt nicht im Schauen. Oh, ich falle jeden Tag, dann kann das nicht sein. Ich sündige jeden Tag, dann kann das nicht sein. Das ist nicht Glauben. So, wir beginnen Römerbrief und Paulus beginnt damit, er macht klar, Freunde, es geht um die Kraft Gottes. Das ist das Evangelium. In Jesus Christus ist die Kraft Gottes, wird uns zuteil. Wie? Der Zugang zu dieser Kraft und das Leben aus der Kraft ist der Schlüssel des Glaubens. Das heißt, im Glauben diese Dinge wahrnehmen. Dann geht er weiter und redet darüber. In Kapitel 2 und 3 und sagt Folgendes, alle Menschen sind unter der Sünde. Alle Menschen sind unter der Sünde. Wichtig. Das ist nichts Neues. Ich bin mir sicher, ihr alle glaubt daran. Aber es ist eine wichtige Aussage. Alle sind unter die Sünde verkauft. Wer ist unter die Sünde verkauft? Ein Gläubiger oder ein Ungläubiger? Ein Ungläubiger, richtig? Aber ein Gläubiger, was macht ein Gläubigen aus? Er wurde frei gekauft, erlöst aus der Sünde, richtig? So, aber Paulus beginnt erst mal grundlegend, alle Menschen sind unter der Sünde. Bedeutet das, alle Menschen nichts mehr von Gott oder seinem Gesetz wissen wollen? Nein. Paulus bringt zwei Beispiele. Er sagt, es gibt Menschen, die sind so weit weg, die sind so verhärtet und die sind so entfernt, die suchen Gott nicht. Es gibt Menschen, die wollen sogar für Gott leben, aber können nicht. Alle sind unter der Sünde. Er zeigt die unmoralischen, er sagt die moralischen und sogar die gesetzlichen. Und er sagt, alle sind Sünder, egal in welchem Stand sie stehen. Schaut mal, er sagt Folgendes, Kapitel 2, das hatten wir gestern bei den Glaubensgrundlagen, beziehungsweise beim Taufunterricht, Kapitel 2, Vers 14. Denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder entschuldigen. Was sagt Paulus? Kein Mensch lebt ohne Gesetz. Wenn ein Mensch nicht die 10 Gebote kennt, wenn ein Mensch nicht das mosaische Gesetz kennt, heißt nicht, dass er kein Gesetz hat. Jeder Mensch lebt unter einem Gesetz. Warum? Die Bibel sagt, Gott hat ihm das Gesetz aufs Herz geschrieben. Warum? Oder andersrum, schaut mal. Die Menschen musst du nicht die Bibel, die Wahrheit lernen, dass sie wissen, eigentlich stehlen ist nicht gut. Die Menschen musst du nicht, die müssen die Bibel nicht kennen, die das Gesetz nicht kennen, um zu wissen, töten ist nicht gut. Warum? Dieses Gesetz hat Gott in ihr Herz geschrieben. Es gibt Menschen aber, denen ist es egal, richtig? Die töten und lügen und morden und stehlen und das Gewissen reagiert nicht. Aber, ich habe das gestern gesagt, geht mal zu einem Lügner und belügt ihn. Geht mal zu einem Dieb und bestehlt ihn. Geht mal zu einem Ehebrecher und spannt ihm seine Frau aus. Geht mal zu einem Mörder und tötet. Wisst ihr, was dann passiert? Dann sagt auf einmal der Dieb, du kannst aber nicht das von mir nehmen. Das gehört aber mir. Und ein Lügner sagt, hey, du kannst nicht einfach mich belügen. Das geht ja gar nicht. Ja, warum denn? Nur weil er es selber tut und damit kein Problem hat, aber er wird sagen, das geht nicht, du kannst mich nicht bestehlen. Da wird er reagieren und wie auch immer. Warum? Weil eine Gesetzmäßigkeit in sein Herz von Gott hineingelegt ist. Es gibt keinen Menschen, der nicht nach einer Gesetzmäßigkeit lebt. Versteht ihr das? So, wenn Paulus sagt, nach dem inneren Menschen, im Römer 7, habe ich Wohlgefallen und ich möchte das Gute tun, dann muss es nicht mal unbedingt sogar das Gesetz Gottes sein. So gibt es keinen einzigen Menschen, der nicht auf der Grundlage des Gesetzes gerichtet wird. Denn wenn er nicht unter das Gesetz Moses kommt, denn das ist nämlich den Juden gegeben, wird der Heide unter das Gesetz gerichtet, das Gott ihm ins Herz gelegt hat. Und wenn Gott nur einmal findet, dass er gelogen hat, dann wird er sagen, gell, Lügen ist nicht gut. Und er sagt, ja, nee, hast du recht. Und dann war es das. Da brauchst kein Gesetz in diesem Sinne. Dann reicht das Gesetz des Herzens, um den Menschen von seiner Boshaftigkeit und seiner Sündhaftigkeit zu überzeugen. Könnt ihr mir soweit folgen? Aber es gibt noch welche, schaut mal ab Kapitel 2, Vers 17. Es gibt welche, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich aufs Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Jetzt beschreibt Paulus einen, der das Gesetz Gottes wohl gut kennt. Ich glaubte mir, dass es nicht wenige Juden gab und schriftgelehrten Pharisäer, die wirklich nach dem inneren Herzen das Gesetz halten wollten. Glaubt ihr mir das? Jetzt frage ich euch, waren sie gläubig oder waren sie nicht gläubig? Was würde Jesus sagen? Waren sie gläubig oder nicht gläubig? Was für ein Zeugnis gibt Jesus ihnen in Johannes Kapitel 8? Ihr seid Kinder des Teufels. Ist das ein Gläubiger, eine Umschreibung, ein Kind des Teufels zu sein, verkauft unter den Fürsten der Macht der Luft? Ist das ein Kind, ein gläubiges Kind Gottes? Ist das? Nein. Aber hier ist einer und Paulus redet und sagt, ihr lehrt das, ihr seid davon überzeugt, ihr wollt sogar tun. Der reiche Jüngling kommt und sagt, was muss ich, mir fehlt noch eins, von Jugend auf habe ich mich abgemüht. Ich habe es geschafft. Das ist ein ehrliches Bemühen. Aber er geht traurig von Jesus weg, ist ein Kind Gottes oder nicht? Nicht. Das heißt, es ist absolut möglich, vom Verstandes her, dem Gesetz Gottes nachfolgen zu wollen, es gut zu finden, das heißt noch lange nicht, dass mein Kind Gottes ist. Noch lange nicht. Das Entscheidende, nicht ob ich da nachfolgen will, das Entscheidende, ob ich die Kraft dazu habe oder nicht. Und das ist der Unterschied zwischen einem möchte gern Kind Gottes und einem wahren Kind Gottes. Geht mit mir einen Schritt weiter. Paulus kommt in Kapitel 3 und sagt Folgendes. Das heißt, die Gerechtigkeit, da ist der Urteil, alle sind dahin und haben keinen Vorzug und haben keine Gerechtigkeit. Ich lese ab Vers 9, okay? Kapitel 3, Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden, auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Das ist nochmal die Aussage. Alle sind unter der Sünde, richtig? Warum? Weil es niemand gibt, der den Maßstab des Gesetzes, ob des inneren Gesetzes oder des äußeren Gesetzes, nachfolgen kann. Jetzt schaut mal Kapitel 3, Vers 21. Dann kommt die gute Nachricht. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist der einzige Weg, wie man vor Gott gerecht wird. Allein aus Glauben an Jesus Christus. Liebe Geschwister, nichts Neues und trotzdem so herrlich und so wichtig. Ohne Gesetz, es gibt keine Möglichkeit, durchs Gesetz Gott gerecht zu werden und Gott gefallen zu finden. Absolut unmöglich. Warum? Weil niemand in der Lage ist, das Gesetz Gottes zu halten, wenn er unter die Sünde verkauft ist. Er kann es einfach nicht. Er ist unfähig, er ist schwach, er ist Fleisch. So, dann sagt beginnt Paulus und argumentiert mit Römer 4 und sagt, Freunde, es war schon immer klar und von Anfang an Gottes Wille, dass nicht durch die Werke, sondern aus Glauben man gerechtfertigt wird. Und bringt einen ersten AT-Beweis, nämlich Abraham. Das ist Kapitel 4. Ich überspringe es. Dann geht er zu Kapitel 5 und sagt, so gut ist das. Jetzt haben wir, unsere Hoffnung ist nur Jesus Christus, weil er uns diesen Frieden mit Gott gebracht hat. Wir, aus Glauben haben wir Zugang zu ihm, aus Glauben haben wir diesen Frieden, und er preist und ist sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Und dann beginnt er nochmal eine Schleife zu drehen und geht nicht mal bis zu Abraham, sondern geht zurück sogar bis Adam. Er sagt, lass uns nochmal das uns anschauen, wie ist es dazu gekommen? Kapitel 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt haben, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der das Bild des Zukünftigen ist. Paulus beginnt und sagt, wisst ihr, Adam ist gefallen und mit Adam ist die ganze Menschheit gefallen. Und sie sind alle unter der Sünde. Warum? Denn sie alle sündigen, das ist der Beweis dafür. Und die sind alle unter der Herrschaft des Todes, unter dem Fluch des Todes. Und er sagt, durch den Fall von einem Adam sind alle gefallen. Die totale Verdorbenheit der ganzen Menschheit ist dadurch hier, lehrt Paulus hier an dieser Stelle. Und da sagt er, und der Tod und die Sünde herrschten in allen Menschen, obwohl es kein Gesetz eigentlich gab. Das macht nichts, sagt er. Das Gesetz macht nämlich nur eins. Es bringt die Sünde nach oben, aber die Sünde ist schon da. Denn wo kein Gesetz ist, merkt man nicht, ob jemand sündig ist oder nicht. Das heißt nicht, dass er nicht sündig ist. Die Sünde ist da in den Menschen, er ist gefallen. Nur hat sie keine Gelegenheit, sich zu zeigen, weil es keinen Maßstab gibt, kein Gesetz. Paulus sagt, zwischen Adam und Mose gab es kein Gesetz in diesem Sinne, wo das so deutlich werden konnte. Wisst ihr warum? Weil das einzige Gesetz, das die Sündhaftigkeit im Menschen aufgezeigt hat, nicht mehr möglich war zu brechen. Gott hat dem Menschen ein Gebot gegeben. Kennt ihr das Gebot? Ess nicht von dem Baum, gell? Was geschah nach dem Sündenfall? Sie wurden hinausgetrieben, richtig? Durfte jemand wieder in Garten Eden hinein? Das heißt, niemand hat mehr die Gelegenheit gehabt, von dem Baum zu essen, richtig? Das heißt, niemand hat mehr die Gelegenheit gehabt, was zu tun? Das Gesetz zu brechen, zu sündigen. Das heißt aber nicht, dass sie sündlos waren. Versteht ihr das? Denn sie waren alle unter der Sünde. Aber es gab keine Gelegenheit. Was macht Gott? Er gibt die Gelegenheit. Wie? Durch Mose. Er gibt das Gesetz. Wozu? Damit die Sünde überaus sündig werde. Warum? Um die Menschen zu zeigen, du bist ein Sünder. Und er sagt, das bin ich nicht. Das bist du, bin ich nicht. Dann zeige ich es dir. Ich gebe dir nur eine Gelegenheit, ich gebe dir nicht nur zwei, drei, vier, fünf, ich gebe dir mal 10 als Beispiel. Und dann kannst du sehen, wie sündig du bist. Und darum sagt Paulus Kapitel 5, lest mir ab Vers 20. Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Damit wir dadurch gerechtfertigt werden? Damit wir dadurch gerettet werden? Nein. Paulus sagt, Vers 20, das Gesetz aber kam daneben hinzu, das ist nicht die Hauptsache, damit die Übertretung zunehme, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das Gesetz kam parallel dazu, um was zu tun? Um diese Sünde groß zu machen. Warum? Damit Gott den Menschen in seiner Gnade sich naht, ihn rettet und wir begreifen, wie groß die Gnade ist. Wie viel er wirklich den Menschen vergeben hat. Damit du und ich Gott lieben vom ganzen Herzen, ganzen Seele und ganzen Verstand, damit wir seine Gnade recht fassen, damit wir seine Liebe spüren und sehen, zeigt er uns unsere Abgrundivität und unsere Größe, unsere Sündhaftigkeit. Er offenbart uns unsere Verdorbenheit und dann sagt er, und ich liebe dich und rette dich trotzdem in Jesus Christus. Und wer das erkennt, er wird ihn lieben über alles. Warum? Denn derjenige liebt viel, dem viel vergeben ist. Und damit du deine viel Vergebung wahrnimmst, muss er dir die viele Vergebung deutlich machen. Also wird er dir deine Sündhaftigkeit offenbaren. aber nicht um dich zu verurteilen, sondern um seine Gnade über dich auszugießen. Ist das nicht herrlich? Oh Mann. Das ist das Evangelium. Und Paulus redet darüber. Und jetzt ist es wichtig. Und dann jetzt kommt natürlich und schleicht sich der Gedanke. Ja, voll gut, wenn meine Sünde zunimmt und die Gnade dadurch mehr in meinem Leben hineinkommt, ja, dann sündige ich am liebsten voll viel, damit ich ganz viel von der Gnade und Liebe Gottes spüren kann. Paulus hat so gelehrt und da kamen die Leute und sagten, Paulus, dass, wenn du so lehrst, das ist doch dein Freibrief für Sündigen. Und darum kommt Kapitel 6 und 7 und 8. Das ist der Kontext. Paulus sagt, Freunde, das ist unmöglich. Das sei ferne. Warum nicht? Erstens, Vers 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und dann kommt auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Seht ihr das? Hier steht es im Wort Gottes, richtig? Wir sind der Sünde gestorben, oder? Bitte, streicht es euch an, merkt es euch. Wenn ihr es nicht in die Bibel reinschreibt, schreibt es auf ein Blatt Papier oder merkt euch Vers, Kapitel 6, Vers 3, muss ich mir merken, Vers 2. Auf keinen Fall wir, die wir der Sünde gestorben sind. Wir sind der Sünde gestorben. Und Paulus sagt, wenn wir ihr gestorben sind, warum sollen wir permanent auf sie hören? Sie hat keine Macht über uns. Er redet nicht von Sündigen, er redet von Sünde, von einer Macht, von einer Gesetzmäßigkeit, die der Teufel gebraucht, um dich in seine Sklaverei zu führen. Paulus sagt, Gott hat dich aus einer Gesetzmäßigkeit, dass du ständig sündigen musst, herausgerettet. Und dann beschreibt in Kapitel 6, wie das Ganze möglich war. Wann, wie sind wir der Sünde gestorben? Und dann erklärt er, und ihr wisst das, wie? Durch die Taufe. Indem ich in den Tod Jesu Christi hineingetauft bin. Also ist Jesus der Sünde gestorben, ich bin mit ihm auch der Sünde gestorben. Und wir sind bei den Taufgottesdiensten, bei der ganzen Thematik, lasse ich an diesem Punkt. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das festhalten. Lasst mich Vers 8 euch vorlesen. Also Vers 7, ich nehme Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wer gestorben ist mit Christus, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn man freigesprochen ist von der Sünde, muss man auf die Sünde hören. Gib mir Zeugnis. Sagt die Schrift, dass jeder, der in Christus ist, frei von der Sünde ist. Bedeutet, dass wir nie wieder sündigen? Nein. Du hast die Freiheit, Nein zu sagen. Ob du aber trotzdem Ja sagst, liegt an dir. Das ist der himmelhohe Unterschied. Vorher hattest du keine andere Wahl, du musstest. Jetzt darfst du. Du bist in eine Freiheit hineingetauft worden, nämlich für Gottes Ja. Du bist frei, Gott zu gehorchen. Vorher konntest du Gott nicht gehorchen. Durftest du schon nicht, weil du warst verkauft unter dem Teufel. Du musstest ihm gehorchen. Jetzt wirst du frei gemacht. Zu welcher Freiheit? Zu tun und zu lassen, was du willst? Diese Freiheit ist, ich darf Gott gehorchen. Das ist die Freiheit. Ich darf endlich mich für Jesus entscheiden. Ich muss nicht da, ich darf dahin. Das ist die Freiheit. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, wichtig, es ist ein Glaubensakt. Es muss man glauben. So glauben wir, dass auch wir mit ihm leben werden. Das heißt, wer das nicht glaubt, wird dieses Leben nicht erleben. Wird diese Kraft nicht spüren. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Was ist deine und meine Aufgabe? Was ist dein und mein Glaubenskampf, jeden Tag aufs Neue? Halte dich der Sünde für tot. Bist du rein rechtlich von der Stellung schon mit Christus gestorben? Ja. Das ist, was ich meine. Das ist geistlich, ist das Realität. Jetzt aber leben wir noch hier in unserem sterblichen Leib. Ich lese es gleich. Und wir spüren, die Sünde ist noch nicht tot. Der Teufel ist noch nicht tot. Das Fleisch tragen wir jeden Tag. Und wir spüren das. Das heißt aber nicht, dass ich nicht tot bin. Wenn aber jemand sagt, ich glaube nicht, dass ich gestorben bin, ja genau, dann hast du auch keine Freiheit, sich gegen die Sünde zu stellen. Wenn du aber glaubst, dass du der Sünde gestorben bist, dann sagt Paulus, dann halte dich dafür. Und ich erinnere euch nur daran, was macht ein Toter, wenn ihr hingeht und sagt, hey, gib mir mal die Hand. Hey, du schuldest mir noch Geld. Hey, du hast mir damals echt wehgetan. Du musst dich noch entschuldigen. Der Tote wird nicht reagieren. Und Paulus sagt, bitte, haltet euch der Sünde für tot, das heißt, reagiert nicht darauf. Streitet nicht, diskutiert nicht, denkt nicht darüber nach. Reagiert nicht auf diese Reize. Das ist deine und meine Aufgabe. Das ist aber ein Glaubensakt. Wenn du nicht glaubst, dass du der Sünde tot bist, dann wirst du das nicht tun. Das ist so. Jetzt möchte ich euch vorlesen, Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Seht ihr das? So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Jetzt eine Frage. Wie passt diese Aussage zu Römer 7, wo es heißt, das Gute tun will, aber das kann ich nicht? Wie passt das da hinein? Hier schreibt Paulus, hey, haltet euch der Sünde tot, ihr seid ihr gestorben. Dann sagt er, stellt euch eure sterblichen Leiber nicht der Sünde zur Verfügung, ihr seid frei dafür. Der ganze Verse später, er sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, ihr seid Sklaven Gottes geworden. Und dann in Kapitel 7, ich elender Mensch, ich krieg's nicht hin. Wie passt das zu Ihren roten Gedanken, roten Faden? Wie passt das in die geistliche Wahrheit? Oh, Paulus sagt, wenn der Paulus es nicht mal hinkriegt, dann kriege ich, dann ist nicht schlimm, wenn ich es nicht hinkriege. Wenn hier er sagt, so herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Und in Römer 7 beschreibt er, in mir wohnt nichts Gutes, nur die Sünde. Nur ein Gedanke schon, ich greife ein bisschen vor, weil die Zeit rennt unglaublich. Was wohnt in dem Gläubigen? Wer wohnt im Gläubigen? Halleluja. Jetzt werde ich ein bisschen charismatisch hier, gell? Das ist der Heilige Geist. Wie kann ein gläubiger Mensch sagen, in mir wohnt nichts Gutes? Ha? Wenn der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat, das ist Römer Kapitel 8, darum kommt es in Kapitel 8, weil Römer Kapitel 7, der Heilige Geist noch nicht Wohnung genommen hat. Erst im Kapitel 8 hat er Wohnung genommen. Vers 12, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch euch nicht euer Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebendige aus den Toten. Wie kannst du das, wenn du nicht die Freiheit dazu hast? Wie kannst du das, wenn du die Kraft dazu nicht hast? Wie kannst du das tun, wenn du sagst, ich elender Mensch, ich will es zwar, aber ich krieg's nicht hin. Und dann aber trotzdem, aber mach das. Passt das zusammen? Ich sage, das passt nicht zusammen. Jetzt sieben. Oh Mann, darf ich heute ein bisschen überziehen? Darf ich heute? Weil das wäre echt fies, wenn ich das nicht mache. Weil jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Warum mache ich das? Der Zusammenhang ist absolut notwendig. Paulus schreibt die nicht lose, die Kapitel und die Verse. Er entfaltet einen Gedanken des Evangeliums, der Herrlichkeit. Darf ich euch noch 6,15 lesen, damit ihr wirklich die Anknüpfen habt. 6,15. Was sollen wir sagen? Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Auf keinen Fall. Er sagt, was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind? Also vorher hat er gesagt, es ist unmöglich, dass wir weiter sündigen. Wir sind nicht mehr unter der Sünde. Jetzt sagt er, wir sind auch nicht mehr unter dem Gesetz. Denn die Sünde braucht das Gesetz, um überhaupt die Wirkung zu entfalten, ihre Kraft zu entfalten. Denn da, wo kein Gesetz ist, kann die Sünde nicht wirken, obwohl sie da ist. Wenn ich meinem Kind nie sage, was er nicht tun soll oder tun soll, mein Kind bleibt mein Kind, ein Sünder. Aber die Sünde wird nie eine Gelegenheit haben, in ihm die Rebellion zu wecken. weil er alles darf. Versteht ihr das? Das macht ihn nicht zu einem besseren Menschen, aber es gibt keine Übertretungen. Und viele wachsen so auf. Sie haben kein Empfinden von Schuld und Sünde, weil in ihm immer alles erlaubt war. Jetzt Römer 7. Jetzt muss Paulus erklären, und das muss er echt deutlich erklären, weil das gibt einen Riesenaufstand. Er hat ja gesagt, man ist ja nicht mehr unter dem Gesetz. Wie geht das denn? Da gehen ja alle auf die Barrikaden. Dafür hat man ihn gesteinigt. Jetzt muss er es erklären. Und er beginnt, und ich mache es wirklich sehr kurz, er beginnt und sagt, ihr Leute, ihr kennt doch das Gesetz, ja? Wie lang ist eine Frau an den Mann nach dem Gesetz gebunden? Und was ist die Antwort? Solange er lebt. Solange er lebt, ist sie sein Mann. Ist sie seine Frau. So rum. Dann sagt er, okay, aber wann darf sie frei werden? Wenn er stirbt. Also sagt er, wenn sie während der Zeit jemand anderes findet, der besser ist, kann sein. Und sie dann zu ihm hingeht, was passiert mit ihr? Wird sie eine Ehebrecherin genannt, eine Gesetzesbrecherin, richtig? Ich möchte euch was nochmal daran erinnern. Jeder Mensch, der nach dem Fleisch gezeugt ist, ist ein Sklave der Sünde und ist unter der Herrschaft des Gesetzes. Dazu müsste ich jetzt Galater aufschlagen, Galater Kapitel 3, und ihr werdet es finden. Der nach dem Fleisch gezeugte ist unter dem Gesetz. Und wer steht dafür als Paradebeispiel? Ismael, der von Hagar. Das ist der Berg Sinai. Wir haben über diese Stellen miteinander geredet. Fleisch steht für irdisch, menschlich. Fleisch steht für schwach. Fleisch steht verkauft unter das Gesetz. Das Gesetz herrscht übers Fleisch. Das Gesetz herrscht nicht über den Geist. Da gibt es eine neue Gesetzmäßigkeit. Jetzt, schaut mal. Jetzt sagt er, das Problem ist, du kannst nicht vom Gesetz frei werden, solange das Gesetz lebt. Denn sobald du dich einem anderen annimmst, brichst du das Gesetz und bist ein Übertreter. Okay? Das heißt, der Ehemann, mit dem du durchs Gesetz gebunden bist, muss erst sterben. Aber jetzt haben wir ein Problem. Jeder Mensch ist unter das Gesetz, ob im Herzen oder auf die Steintafel. Wie kann man loswerden? Wie kommt man los vom Gesetz? Das Halten scheint nicht möglich zu sein, richtig? Stell dir vor, jetzt kommt ein Mann, der sagt, hey, ich liebe dich. Und weißt du was, ich habe die gleichen Maßstäbe wie dein Alter da, aber weißt du was, ich mach's für dich. Du musst nicht mehr kochen, ich koche für dich. Du musst nicht mehr waschen, ich wasche für dich. Ich will alles picobello sauber haben. Aber weißt du was, ich mache selber. Welche Frau würde sagen, oh, voll der blöde Mann? Ja, wuhu. Kein Wunder, dass sich diese Frau in diesen Mann verliebt. Weil der andere ist ein Tyrann. Er kommt und sagt, ich will alles sauber haben. Und was ja an sich gut ist, sauber ist ja nicht schlecht. Aber das Problem ist, er sagt, mach's. Und macht selber nichts. Welche Frau wird so einen Mann lieben? Und dann hat sie geputzt den ganzen Tag. Ich rede jetzt in Klischees. Und dann kommt er und findet ein Staubkörnchen auf der Lampe oben, irgendwo. Macht so. Du taugst nichts. Du bist schlecht. Wie fühlt man sich da? Und jetzt kommt einer, der sagt, ich mag auch Staub nicht auf der Lampe, aber weißt du, ich gehe hoch und putze es für dich. Und die Frau sagt, oh, so einen Mann will ich. Jetzt ist es so, jetzt kann sie aber nicht diesen Mann haben. Und nebenbei, wisst ihr, wer dieser Mann ist? Vielen Dank, das ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin gekommen, das ganze Gesetz für dich zu erfüllen. Jetzt kommt Jesus. Aber diese Frau kann ihn nicht einfach heiraten. Sie kann sich nicht mit ihm verloben und seine Frau werden. Warum? Sie ist noch an den anderen Mann gebunden. Er muss erst sterben. Umbringen kann sie nicht mal. Sie kann ihn nicht töten und er wird auch nicht sterben. Er wird nie altern. Warum? Weil das Gesetz bleibt in Ewigkeit. Versteht ihr das Dilemma? Ich elender Mensch, wie komme ich da raus? Gut, wenn er nicht sterben kann, dann muss ich sterben, gell? Aber wenn ich sterbe, wie kann ich dann den heiraten? Dann bin ich ja tot. Dreht man, wie man will, man kommt da nicht raus aus diesem ganzen Dilemma. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit. Jemand stirbt an meiner Stelle. Denn wenn ich sterben würde, würde es aus mit mir sein. Also muss jemand, und jetzt kommt dieser Liebe, in den du dich verliebt hast, dein zukünftiger Bräutigam, und sagt, weißt du was, ich sterbe für dich, damit du loskommst von dieser Knechtschaft. Ich sterbe für dich. Das hat Jesus gemacht. Und er hat ist nicht nur für dich gestorben, er hat dich in seinen Tod mit hineingenommen und du bist mit ihm gestorben. Und als du mit ihm gestorben bist, wisst ihr, was dann passiert ist? Bist du frei geworden. Von was? Von dieser Knechtschaft, von diesem Bund, von diesem Ehebund. Ist es herrlich? Du bist frei. Du bist nicht mehr unter diesem. Aber du gehörst jetzt wem? Niemanden? Kannst du also auf Brautschau gehen oder Mannschau gehen? Du gehörst jetzt dem, der dir gestorben oder für dich gestorben ist, mit dir gestorben ist. Du hast einen neuen Mann, beziehungsweise einen Verlobten. Du kommst in den Stand der Verlobung hinein. Bald kommt dieser Ehemann übrigens und holt uns. Das ist, was Paulus sagt. Wir sind mit Jesus nicht nur der Macht der Sünde gestorben, wir sind auch mit Jesus dem Gesetz gestorben. Das war jetzt die Einleitung. Römer 7, Vers 5. Schaut mal, dann schreibt Paulus. Übrigens, das, was ich gerade erzählt habe, das ist Verse 1 bis 4. Könnt ihr alles nachlesen. Jetzt Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Schaut mal, wie er sagt. Denn als wir im Fleisch sind oder waren, ich will dich fragen, glaubst du, dass du im Fleisch bist oder dass du im Fleisch warst? Von der Stellung her und von dem, was Jesus vollbracht hat, er hat dich davon freigekauft. Die Frage ist nur, ob du das glaubst oder nicht. Und nur weil du es in deinem Leben nicht erlebst, heißt nicht, dass das nicht wahr ist. Wenn du dein Fleisch noch so mächtig spürst, ich habe euch letztes Mal versucht, von dem Verhältnis zu sprechen, wo ich sage, nee, das kann nicht sein. Als wir im Fleisch waren, wisst ihr, warum das so wichtig ist? Hier ist Vergangenheitsform. Als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden. Jetzt sind wir vom Gesetz frei. Das heißt, das Fleisch ist zwar noch da, aber das, was das Gesetz, das die Sünde permanent erregt, ist eigentlich nicht da. Das heißt, darf ich so sagen, wenn du dich permanent selber unter das Gesetz stellst, weißt du, was du dann tust? Du gibst jeden Tag Raum der Sünde in dir. Wisst ihr, wo unser Problem liegt? Und ich sehe eure Gedanken gerade. Ja, wenn ich dann, wie soll ich mich einfach nicht unter das Gesetz stellen? Ja. Ja, bin ich dann gesetzlos? Ja, wenn ich mich nicht unter das Gesetz stelle, nach welchem Maßstab soll ich dann leben? Wisst ihr, was das Evangelium ist? Wisst ihr, was der neue Bund bedeutet? Ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Wir leben nicht mehr in dem Gesetz des Buchstaben, sondern des Geistes. Das heißt, wenn du nicht glaubst und Gott nicht vertraust, dass er durch seinen Geist dich leiten kann, dass er durch seinen Geist dich mahnen kann, dass er durch seinen Geist seine Maßstäbe vor Augen malen kann, dass er durch seinen Geist dein Denken dahin verändert, dass du sagst, das will ich nicht tun und das ist nicht gut, dass ich das tue und das verherrlicht Gott nicht. Wenn du das nicht glaubst, dann frage ich mich, was glaubst du, was ist dann die Kraft und was ist das Neue, was ist das Neue an dem Evangelium? Wenn wir uns selber unter das Gesetz stellen, obwohl wir eigentlich da nicht mehr hingehören, wenn wir in Christus sind, das ist die Voraussetzung. Wenn wir uns selber, und ich kann als Christ, Jesu Christi, Knecht und Diener und Sklave, kann ich mich unter das Gesetz stellen. Und in dem Moment, wo ich es tue, bekommt die Sünde sofort wieder eine Angriffsfläche, sofort wieder ihre Kraftwirkung und wird dich binden und wird dich versklaven und peitschen und anklagen und all das, was ihr tut. Das heißt, mein Glaubenskampf ist jeden Tag, mich nicht unter das Gesetz des Buchstaben zu stellen, sondern unter das Gesetz des Geistes zu stellen. mich dem Heiligen Geist ausliefern, mich Gott ausliefern und im Gebet, im Vertrauen, im Glauben meinen Tag leben, dass er mich leitet, dass er mich bewahrt, dass er mich schützt, dass er mich verändert, dass er meinen Sinn ändert und solche Dinge. Das ist ein Glaubenskampf. Jetzt, schaut mal, er redet und er sagt, Vers 6, jetzt aber, wann ist das jetzt? Ich hoffe, das ist schon geschehen, richtig? Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in der Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Jetzt habt ihr das im Wort Gottes. Ich wollte gerade sagen, habt ihr es verstanden? Wer kann es verstehen, wenn es der Herr einem nicht offenbart? Jetzt muss er einige Verse Zeit sich nehmen und sagen, Freunde, damit will ich nicht sagen, dass das Gesetz böse ist. Damit will ich nicht sagen, dass das Gesetz schlecht ist. Nur weil das Gesetz in uns die Sünde hervorbringt, müssen wir nicht sagen, oh, das Gesetz ist voll böse. Wir können dadurch eine Abneigung gegen das Gesetz bekommen und sagen, das Gesetz ist schlecht. Das ist heilig, gerecht und gut, weil es der Maßstab Gottes ist. Nun müssen wir damit recht umgehen und so mit dem Gesetz umgehen, wie man mit ihm umgehen soll, nämlich zur Überführung deiner Schwachheit und Sündhaftigkeit. Dazu ist es gegeben. Und dann macht er das in den Versen 7 bis 13 und dann kommt er zu Vers 14. Und jetzt kommen wir zu unserem Problem, also ich hoffe nicht unserem, mancher Problem. 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde. Ups. Jetzt. Sind wir unter die Sünde verkauft oder nicht? Andersrum, ist Paulus unter die Sünde verkauft oder nicht? Wieso schreibt er, denn wir wissen, dass das Gesetz geistig, ich bin unter die Sünde verkauft. Allein an dieser Stelle wird deutlich, dass hier nicht Paulus von sich selbst redet. Ich möchte euch noch einen weiteren Beweis geben. Lest mal mit mir Vers 8. Kapitel 7, Vers 8. Doch. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Wann lebte Paulus mal ohne Gesetz? Gab es einen Zeitpunkt, wo er sagt, lebte Paul ohne Gesetz und dann kam das Gesetz und dann wurde er gläubig oder ein Jude? Es gab keine Zeitraum. Ihr könnt Galater Kapitel 1 nachlesen, 2. Korinther Kapitel 11, ihr könnt Apostelgeschichte Kapitel 22 nachlesen, wo Paulus sagt, ich war von Kind auf in Jerusalem und wurde unterwiesen unter den besten, strengsten Lehren Gamaliels, der Pharisäer. Und ich war einer der Besten, der in diesen Dingen die Fortschritte macht. Ich war einer der Eifrigsten. Es gab kein Leben im Leben Pauls, wo er nicht unter dem Gesetz war. Hier redet nicht Paulus von sich selbst, hier redet Paulus als Mensch. Er sagt, ich lebte einst, und er redet allgemein, er redet nicht von sich selbst als ich, er redet als Mensch. Er nimmt sich als Beispiel als Mensch. Er beschreibt einen Menschen, der, obwohl er das Gesetz gerne halten würde, nicht in der Lage ist, es zu halten. Er beschreibt einen Menschen, er beschreibt einen armseligen Sünder, der Gottes Wohlgefallen sucht, aber nicht in der Lage ist, es zu tun. Weil Paulus war nie ohne Gesetz. Seht ihr das? Allein das müsste doch reichen, oder? Aber ich möchte euch nochmal vorlesen, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistig ist, ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Jetzt geht mal mit mir in Kapitel 8. Könnt ihr noch? Danke. Kapitel 8, Vers 6. Die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht. Ups. Wen beschreibt Römer 7? einen, der im Fleisch ist, unter die Sünde verkauft, richtig? Was sagt im Römer 8 Paulus selbst, der gleiche Autor, man kann im Fleisch Gott nicht? Wie kann das ein Christ sein? Wie kann man als Christ Gott gefallen, wenn man im Fleisch ist? Wie geht das? Wenn man aber Gott nicht gefallen ist, dann ist man kein. Ich lese mit mir nochmal weiter, Vers Kapitel 8, Vers 9. Und jetzt wird's klar. Was steht da? Ihr aber seid nicht im Fleisch. Geht's noch klarer oder nicht? Vers 14, Kapitel 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Beschreibt in Römer 7. Römer 8 sagt, Freunde, wer aber im Fleisch ist und fleischlich ist und diese Gesinnung hat, den erwartet der Tod. Man kann im Fleisch nicht sein und Gott gefallen. Unmöglich. Und dann sagt er, wir sind aber nicht im Fleisch. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Warum nicht? Sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn jemand im Fleisch ist, dann ist er nicht im Geist. Wenn aber jemand im Geist ist, dann ist er nicht im Fleisch. Und von was und wie beschreibt Römer, wen beschreibt Römer 7? Einen, der im. Versteht ihr, was ich euch versucht deutlich zu machen? Warum ich nicht anders kann, als das zu sagen? Jetzt nochmal ganz kurz Vers 14, zurück, 7, 14. Das ist halt Ziehharmonika-Prinzip, wir müssen hin und her. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Und jetzt kommt, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Was ist die Beschreibung eines, der unter die Sünde verkauft ist und im Fleisch ist? Denn, jetzt kommt eine Begründung, warum, wie erkennt man, dass jemand unter die Sünde verkauft ist? Er hat keine andere Wahl, als zu sündigen. Das erkennt man daran. Und wir denken, oh, das finde ich in meinem Leben auch, ich will eigentlich für Gott leben, aber sündige auch, oh, ich bin Römer 7. Und dann kommt ja, ich lebe in Römer 7, du auch? Hoffentlich nicht. Denn wenn du in Römer 7 lebst, bist du im Fleisch. Wenn du im Fleisch bist, erwartet dich der Tod und der Zorn Gottes. Und du bist nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, das Gott gefällt. Nichts. Weißt du, warum nicht? Weil du den Geist Gottes da nicht hast. Weil du keine Wiedergeburt erlebt hast. Weil du die Kraft des Evangeliums nicht kennengelernt hast. Das ist. Ich wünsche niemand, dass jemand in Römer 7 lebt. Und wenn, dann schleunigst du rauskommt. Und dann beschreibt er diesen ganzen Kampf und sagt, oh Mann, nun aber vollbringe nicht mehr ich, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wie kann das ein Christ sagen, in mir wohnt nichts Gutes, wenn der Geist Gottes in die Wohnung genommen hat? Puh. Und jetzt kommt's. Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von dem Leibe des Todes? Ich danke Gott, Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich selbst in dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Schaut mal, wie er endet. Klingt das gut? Wenn das Leben eines Christen so endet, Freunde, oh, nach meinem Denken, da will ich für Gott leben, aber in meinem Leben kriege ich es nicht hin. Gut, finden wir ab, das wird mein Kampf sein. Ist das, was Gott will? Manchmal habe ich den Eindruck, man will seine Sünden und sein Verhalten rechtfertigen, weil man sagt, in der Bibel steht Römer 7. Ja, Paulus ging es nicht anders. Auch er hat zu kämpfen und hat gefallen. Puh, das ist für mich ist eine, fast eine scheinheilige Rechtfertigung dafür, die Sünden weiter zu tun, um eine Ausrede zu finden. Ja, eigentlich bin ja nicht ich schuld, weil die Sünde ist ja. Was haben wir auf der Gemeindefreizeit im Jakobusbrief gelernt? Woher kommt die Begierden und die Sünde in einem gläubigen Menschen nach Jakobus Kapitel 1? Wer ist dafür verantwortlich? Dein eigenes Herz. Das ist der Ursprung. Das ist sehr leicht gemacht. Ja, ich kann nichts anderes, da wohnt halt nur die Sünde und so muss ich halt tun, was ich tun muss. Wo ist die Kraft des Evangeliums? Und ich sage als einer, der jeden Tag damit zu kämpfen hat, jeden Tag diesen Glaubenskampf kämpfen muss, im Glauben diese Dinge festzuhalten. Ich rede nicht überheblich und sage, hey, ich springe von Sieg zu Sieg. Aber ich lebe nicht in Römer 7. Ich bin nicht verkauft unter die Sünde. Ich bin freigekauft durch das teure Blut Jesu Christi davon. Das ist das Evangelium. Wisst ihr, was Jesus getan hat? Kapitel 8, Vers 1. Wisst ihr, was Jesus getan hat? Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jeder, der in Jesus ist, der ist geschützt. Der wird nicht verloren gehen. Wisst ihr, warum? Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wie ist das passiert? Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Fleisch bedeutet schwach sein. Und Fleisch kann nicht geistliche Gesetz Gott, nach dem Gesetz Gottes leben. Es ist unmöglich. Indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde, wusstet ihr, dass Jesus die Gestalt des Fleisches der Sünde annahm? Was bedeutet, wurde er sündig? Was bedeutet es als anderes, dass er so wurde wie du und ich? Nämlich Mensch, schwach, das ist der Ausdruck. Aber wie konnte Jesus das dann überwinden? Durch den Geist. Weil er durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt werden in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wir leben nach Römer 8 und nicht nach Römer 7. Selbst wenn die großen Männer es behaupten, ich kann nicht anders. Mit den Worten desjenigen, der sagt, er lebt in Römer 7. Ich kann nicht anders. Wir sind nicht mehr. Vers 12. So sind wir, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Paulus beschreibt einen Menschen, der aus der Knechtschaft des Gesetzes freikommen muss. Er hat gesagt, wir wurden herausgerettet, auch von dem Gesetz. Warum? Weil damit verliert die Sünde Macht über uns. Und dann, warum ist das notwendig? Weil derjenige, der immer noch unter der Sünde ist und unter dem Gesetz ist, ist ein elender Mensch. Er wird ständig das Gute tun wollen, aber kriegt es nicht hin. Und dann beschreibt er diesen Kampf. Und dann sagt er, aber wir sind in Christus. Und die Schwachheit des Fleisches wurde überwunden. Wir sind der Macht der Sünde gestorben. Wir sind der Herrschaft des Gesetzes gestorben. Und die Schwachheit des Fleisches wurde überwunden. Wie? Wir bekamen den Geist Gottes in uns hinein. Und wir müssen jetzt lernen, nach diesem Geist zu leben. Und jetzt, ich mache Schluss mit Galater. Ich mache damit Schluss. Und wobei damit es noch lange nicht Schluss ist mit diesem Kapitel. Aber ich mache damit so Schluss. Jetzt möchte ich euch den Kampf beschreiben, den ihr kennt. Und den ihr meint, in Römer 7 zu finden, aber der ist nicht dort. Er ist nämlich in Galater Kapitel 5. Und bitte, wenn ihr schon, ich sage das jetzt, wenn man schon diesen Kampf beschreibt, dann die richtigen Bibelstellen dazu verwenden. Ganz im Galaterbrief sagt, nicht unter dem Gesetz, sondern unter einer Gnade, unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Wir leben im Geist. Vers 13 möchte ich lesen, ab Vers 13, damit mit diesen Versen und folgenden den Abend schließen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das heißt, ihr seid frei davon. Ihr müsst nicht mehr Sklaven von diesem sein. Ihr müsst nicht mehr darauf hören. Aber ihr seid frei. Benutzt nicht die Freien, um jetzt ein Leben zu leben. Sagt, juhu, kann tun lassen, was ich will. Paulus sagt, bitte macht's nicht. ermutigt zu Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, also wenn ihr aber die Freiheit missbraucht, dann schaut zu, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. So bringt euch nicht um. Ist nicht gut. Jetzt Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wo ist dieses, es ist unmöglich, ich elender Mensch, ich kann nichts anderes tun, als ich mit. Das ist eine Verantwortung. Du hast die Freiheit. Du bist in der Freiheit, dich auf den Geist Gottes zu hören und ihm zu gehorchen und nicht mehr dein Fleisch. Denn, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr. Das ist euer Kampf. Denn der Geist begehrt gegen was? Fleisch und das Fleisch gegen Geist. Fleisch ist was? Unsere alte Natur. Verkauft nur die Sünde, das Fleisch. Aber wir sind doch gestorben dem, gell? Das müssen wir glauben. Wenn wir aber permanent das Fleisch nähren und so leben, als ob das Fleisch noch lebendig ist, kein Wunder. Aber das Fleisch begehrt gegen wen? Gegen Geist. Wessen Geist? Ja, mein Geist. Deswegen halten manche sich für schizophren. Ja, das ist gut, das tue ich nicht. Eigentlich will ich nicht, aber das tue ich doch. Ich bin ja verrückt. Ich will nicht, aber tue ich es trotzdem. Ja, bin ich es oder bin ich es nicht? Ja, das ist der andere Wille. Da gibt es einen guten und einen schlechten Wille. Gibt's nicht. Darf ich nur sagen, es gibt nur einen schlechten Wille. Es gibt keinen guten. Wisst ihr, was das Gute in dir ist? Der Geist Gottes. Wer will nicht sündigen? Der Wille? Der Geist Gottes. Wer will die Maßstäbe Gottes halten? Der Wille? Der Geist Gottes. Und der Geist Gottes steht im Gegensatz zum Fleisch. Hörst du aufs Fleisch, wird das Fleisch über dich regieren. Hörst du auf den Geist, wird der Geist über dich regieren. Der Kampf ist nicht mein Denken gegen mein Denken oder mein Denken gegen die Sünde. Das ist alter Mensch. Der Kampf ist Fleisch gegen Geist. Neue Schöpfung gegenüber der alten Schöpfung. Das ist dein und mein Kampf jeden Tag. Das ist aber Galater. Das ist nicht, ich kann nichts anderes, ich elender Mensch, ich bin verkauft, ich muss halt so. Die Sünde macht's in mir. Das ist nicht Galater. Versteht ihr den Unterschied? Oh, wie wichtig der ist. Wie wichtig der ist. Ich behaupte nicht, dass wir keinen Kampf haben. Aber ich behaupte, dass der Geist in mir ein eifersüchtiger Geist ist. Und wenn ich sündige, er eifert darum. Und das spüre ich. Römer 7. Hoffentlich bist du nicht da drin. Ich möchte beten. Ereifert habe ich mich, Herr, für dich, um nicht meine Position und nicht um Rechthaberei und um nicht Fehler zuzugestehen zu können oder irgendwas dergleichen. Ereifert habe ich mich für dich um der Wahrheit willen, um des Wortes willen, um dieser herrlichen Botschaft, des herrlichen Evangeliums willen, das wir hier in Jesus Christus haben. Diese Kraft der Erlösung in Jesus, in deinem Tod, ich preise dich dafür, ich preise dich dafür. Und zugleich bitte ich dich um Vergebung und schäme mich dafür, wie wenig im Glauben ich daran festhalte in meinem Alltag, wie wenig das für mich zu Kraft ist. O Herr, es ist wahr, steht in deinem Wort. Ob ich es fühle oder nicht, erlebe oder nicht, das ändert nicht an der Tatsache, dass es wahr ist. Und ich sehne mich danach, nach dieser Wahrheit, die in meinem Leben zur Kraft und Wirklichkeit wird. Und ich bin mir sicher, dass viele meiner Geschwister ebenfalls diese Sehnsucht haben. Und ich flehe dich an, auf der Grundlage deines Erlösungswerks, deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade,
Lass uns erfahren, was diese Kraft des Evangeliums ist. Lass uns erfahren, was es bedeutet, dass wir nicht mehr unter der Sünde stehen. Lass uns erfahren und spüren, was es bedeutet, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind und dass dein Geist stärker ist als unser Fleisch. Ich flehe dich an, Herr, und lass es zu Verständnis und Klarheit und ja, Erkenntnis werden. Nicht zum Besserwisserei, sondern wirklich zur Verherrlichung deines Namens. Amen.